Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Kinderarbeit, das ist nach wie vor ein Problem weltweit, auch wenn es etwas besser wird. Aktuelle Zahlen der UNICEF belegen das. Trotzdem müssen immer noch über 150 Millionen Kinder arbeiten, obwohl sie viel zu jung dafür sind oder die Arbeit eben viel zu gefährlich. Manchmal steckt Kinderarbeit auch in Sachen, in Produkten, von denen ihr das vielleicht gar nicht vermuten würdet.
Also was so in so einem Smoothie möglicherweise auch drin ist. Es ist möglich, dass wenn da Orangensaft drin ist oder Mangosaft oder solche exotischen Dinge, teilweise auch Apfelsaft, der aus Drittweltländern kommt, dass Kinder zum Beispiel bei der Ernte mitgeholfen haben.
Das ist Barbara Küppers von Terre des Hommes. Welche Produkte das noch betrifft, außer so exotische Säfte zum Beispiel, und welche Siegel euch auch weiterhelfen können, das klären wir im frischen Podcast vom Update am Dienstag, den 11. Juni. Ein weiteres Thema sind Zecken. Ja, und zwar die Zecken, die sehr aktiv sind, die laufen können. Und zwar im Verhältnis zu ihrer Körpergröße richtig schnell. Es geht um die Hyalomma-Zecke. Die ist nach Deutschland eingeschleppt worden und die schafft in einer Minute ungefähr einen Meter. Das ist wirklich irre schnell. Achtung, Leute.
Die würden sicherlich keinem galoppierenden Pferd hinterherlaufen, aber einem Pferd, das auf der Wiese steht, das können sie schon registrieren und können dann auf diese Pferde zulaufen.
Ute Mackenstedt ist Parasitologin und Zeckenforscherin und die kann euch sagen, warum diese Hyalomma-Zecke anders ist als die Zecken, die wir sonst bei uns haben. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Es scheint sich immer noch nicht überall rumgesprochen zu haben, aber es ist die Wahrheit. Punkt. Fertig. Aus.
Homosexualität ist keine Krankheit und damit auch nicht behandlungsbedürftig.
Sagt Gesundheitsminister Jens Spahn. Er will bis Ende des Jahres per Gesetz erreichen, dass die sogenannten Konversionstherapien verboten werden. Das sind also mehr als zweifelhafte Therapien, die Schwule oder Lesben heilen wollen, in Anführungsstrichen, indem sie heterosexuell werden. Spahn beruft sich jetzt auf zwei neue wissenschaftliche Gutachten und wir sprechen darüber mit unserem Korrespondenten in Berlin, Matthias von Lieben. Matthias, was sind das denn für Gutachten, die Spahn heute vorgestellt hat?
Also die beiden Gutachten hat die Magnus-Hirschfeld-Stiftung im Namen von Gesundheitsminister Jens Spahn eben in Auftrag gegeben. Ja, und die sind heute auch nach zweimonatiger Arbeit in einer Fachkommission vorgestellt worden. Das eine Gutachten legt den Fokus eher auf medizinisch-psychosoziale Betrachtungen eines möglichen Verbots dieser Konversionstherapien und ist vom Sexualwissenschaftler Per Brieken angefertigt worden. Das andere kommt vom Rechtswissenschaftler Martin Burgi und lotet eher so die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen aus. Und da kann man sagen, beide Gutachten stützen Spahns Pläne für ein Verbot ganz klar. Und die Kernaussage ist da, naja, verfassungsrechtlich ist ein Verbot dieser Konversionstherapien möglich und medizinisch ist es dringend geboten. Im medizinischen Gutachten lautet das Fazit zum Beispiel, Homosexualität ist keine Störung oder Krankheit und daher besteht auch keinerlei Grund für eine Konversionstherapie. Also eigentlich eine Selbstverständlichkeit, warum es dafür ein Gutachten braucht. Naja, es weist aber auch darauf hin, und das ist viel wichtiger, finde ich, dass Konversionstherapien auch zu Depressionen, Angstzuständen und Suizidalität führen können. Ja, und die gesellschaftliche Diskriminierung nicht heterosexuell orientierter Menschen einfach verstärken würden.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, also das wurde sich ja auch nochmal unter dieser rechtswissenschaftlichen Grundlage angeguckt. Also was gibt die Verfassung her? Welche gesetzliche Grundlage braucht man denn, um eben diese Konversionstherapien zu verbieten?
Also eigentlich gibt es die gesetzlichen Grundlagen für ein Verbot schon, die existieren schon. Das wird in diesem verfassungsrechtlichen Gutachten eben auch nochmal recht klar. Und da wird argumentiert mit dem Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit, der sexuellen Selbstbestimmung und dem Diskriminierungsverbot, verankert im Grundrecht, in den Grundrechten und im Grundgesetz. Die Frage ist eben jetzt nur noch, und das muss Jens Spahn dann auch noch mit Justizministerin Katharina Barley aushandeln, in welchem Bereich so ein Verbot verankert wird. Jens Spahn will das im Berufs- und Sozialrecht unterbringen. Bei dieser Regelung würden aber alle Anbieter von Konversionstherapien herausfallen, die solche Verfahren nicht berufsmäßig oder außerhalb von Krankenkassenleistungen anbieten. Also zum Beispiel so evangelikale Gemeinden, wie zum Beispiel der Bund Freier Evangelischer Gemeinden, immer wieder anbieten für homosexuelle Konversionstherapien. Die haben das im Dezember noch auf ihrer Homepage empfohlen und die würden dann eben aus diesem Verbot rausfallen. Um ein Verbot ins Strafrecht aufzunehmen, bestünden allerdings laut Gutachten auch große Hürden, besonders bei Erwachsenen. Da ist es bei Minderjährigen ein bisschen einfacher. Was aber klar ist, man könnte das auf jeden Fall als Tatbestand der Ordnungswidrigkeit einstufen und entsprechend auch mit einem Bußgeld versehen. Und ich glaube, das ist schon mal ein erster guter Impuls.
Vielleicht kannst du uns noch mal kurz erklären, Matthias, was das Problem eigentlich ist bei diesen Konversionstherapien.
Naja, das liegt eigentlich auf der Hand. Also mit Konversionstherapien wird homosexuellen Menschen einfach nahegelegt, dass sie eine krankhafte psychische Störung haben, die es zu heilen gilt und von der man sie ja wegpolen muss. Und nicht selten führt das, da gibt es einige Fälle, die sich an die Öffentlichkeit gewandt haben, vor allem im jungen Alter, daher will man das Verbot der Therapien besonders für Minderjährige einführen, das führt eben zu Traumata, zu Unsicherheiten, die dann nicht selten in Depressionen oder eben in Suizidgedanken auch enden können.
Wie sind sonst die Reaktionen auf Spahns Vorschlag? Was sagt die Opposition zum Beispiel?
Genau, da konnte ich eben mit Jens Brandenburg, dem Sprecher für LSBTI-Themen der FDP-Bundestagsfraktion, sprechen.
Es ist gut, dass die Arbeit in der Bundesregierung am Verbot von Konversionstherapien jetzt endlich Fahrt aufgenommen hat. Da muss jetzt endlich etwas passieren. Also es muss klipp und klar sein, dass Konversionstherapien in Deutschland nicht geduldet werden. Insbesondere Minderjährige sind besonders stark zu schützen.
Die Grünen haben bereits im März einen Entwurf für ein Verbot dieser Konversionstherapie vorgelegt und die haben den neuen Vorschlag, die neue Initiative von Jens Spahn ebenfalls begrüßt, aber auch noch weitergehende Maßnahmen gefordert. Und der Lesben- und Schwulenverband, der hat den Vorstoß als überfälligen Schritt gelobt.
Konversionstherapien sollen verboten werden. Das plant Gesundheitsminister Jens Spahn. Aktuelle Infos dazu von Matthias von Lieben, unser Korrespondent in Berlin. Wir haben kurz vor der Sendung miteinander gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Im Sudan, im Nordosten von Afrika, macht das Militär offenbar da weiter, wo Langzeitherrscher Omar al-Bashir aufgehört hat. Alles deutet darauf hin, dass es die Macht nicht mehr abgeben will und das auch mit Gewalt durchsetzt. Der vorläufige traurige Höhepunkt, die Räumung eines Protestcamps in der Hauptstadt Khartoum vor gut einer Woche. Dabei gab es wohl viele Tote. Die Opposition spricht von mindestens 100, das Militär von deutlich weniger. Und wie jetzt bekannt geworden ist, wurden wohl auch viele Demonstrierende vergewaltigt, möglicherweise mit System. Raphael Krämer aus unserer Nachrichtenredaktion, woher kommen die Vorwürfe?
Ja, also zum einen berichtet der Guardian über diese Zahlen, die Ärzte auf Seiten der Opposition zusammengetragen haben sollen. Nach der Räumungsaktion sollen mehr als 70 Menschen in Krankenhäuser eingeliefert worden sein, die vergewaltigt wurden. Dazu kommen noch Berichte von Augenzeugen. Eine Aktivistin hat zum Beispiel in einem Gespräch mit der Deutschen Welle berichtet, dass ihr und anderen Frauen gedroht wurde, sie zu vergewaltigen, wenn sie nicht den Platz verlassen. Diese Augenzeugin hat auch berichtet, dass unter den Toten auch Vergewaltigungsopfer waren, also Frauen, die möglicherweise erst vergewaltigt und dann in einen Fluss geschmissen wurden. Und es sollen auch Männer unter den Vergewaltigungsopfern gewesen sein.
Das klingt nach einer größeren Zahl an Vergewaltigungsfällen. Wie kommt die Opposition darauf, dass das systematisch sein soll?
Ja, das hat mit den mutmaßlichen Tätern zu tun. In den letzten Wochen wurden wohl vor allem Kämpfer einer paramilitärischen Einheit eingesetzt, die Rapid Support Forces. Das sind Milizen, die im Auftrag des sudanesischen Geheimdienstes kämpfen. Und für die wäre es nicht das erste Mal, dass sie Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehen. Die Kämpfer wurden von der Armee immer dann eingesetzt, wenn im Sudan aufständische Volksgruppen bekämpft werden sollten. Also sie wurden auch eingesetzt beim Völkermord in Darfur, zum Beispiel im Westen des Landes. Da sind ja viele tausend Menschen ermordet worden. Und der Verdacht liegt nahe, möglicherweise sollen diese Milizen jetzt nicht Volksgruppen einschüchtern, sondern alle, die etwas gegen die Herrschaft des Militärs haben.
Was sagt das Militär im Sudan denn dazu?
Ja, das versucht offenbar auf Distanz zu gehen. Nach offiziellen Angaben des Militärrats, der gerade im Sudan das Sagen hat, sollen mehrere Soldaten festgenommen worden sein. Es heißt, es gebe Beweise gegen einige Einheiten der Streitkräfte und alle Schuldigen würden ohne Verzögerung zur Rechenschaft gezogen. Allerdings wurde nicht dazu gesagt, wie viele Soldaten festgenommen wurden und was ihnen genau vorgeworfen wird.
Könnte das der Versuch der Machthaber im Sudan sein, sich von den Vorwürfen reinzuwaschen?
Ja, das lässt sich schwer sagen. Anscheinend schaffen es die Oppositionsgruppen aber weiter Druck zu machen. Also es gab den Aufruf zu einem Generalstreik und der war wohl zumindest gestern in der Hauptstadt erfolgreich. Da sind wohl die meisten Geschäfte zugeblieben. Das große Ziel der Opposition ist aber weiter, dass die Macht an eine zivile Übergangsregierung übergeben wird. Die soll dann Wahlen möglich machen, allerdings erst in 3 Jahren. Das Argument dahinter, es dauert, bis sich neue Parteien Parteien etablieren können. Da ist die Angst, wird zu schnell neu gewählt, dann treten zur Wahl nur die Vertreter des alten Systems an und sind dann ganz schnell wieder an der Macht. Aber im Moment deutet im Sudan alles darauf hin, dass die Mächtigen des Militärs ihre Macht erhalten wollen.
Im Sudan sollen Demonstrierende systematisch vergewaltigt worden sein. Der Militärregierung wird vorgeworfen, Oppositionelle damit einschüchtern zu wollen. Die aktuellen Infos dazu habt ihr bekommen von Raphael Krämer aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ey, Zecken. Ich weiß echt nicht, wozu die Dinger gut sein sollen. Aber kann ich mir beschweren, so viel wie ich will, die Dinger gehen eben nicht mehr weg. Es kommen sogar noch neue dazu. Zecken, die 3 bis 4 Mal so groß werden wie unser Holzbock, den wir eh schon haben hier in Deutschland. Diese eingeschleppte Zeckenart, von der ich spreche, heißt Hyalomma und die ist eigentlich eher so in Afrika und Südeuropa zu Hause. So, im vorigen Jahr, dann aber ist Hyalomma zum ersten Mal entdeckt worden bei uns und offenbar hat es diese Zecke sogar geschafft, bei uns zu überwintern. Sie ist nämlich entdeckt worden auf 2 Pferdehöfen in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen. Ja, was solltet ihr über diese Zecke wissen? Das sagt euch jetzt Ute Mackenstedt. Die ist Parasitologin und Zeckenforscherin an der Uni Hohenheim. Frau Mackenstedt, was unterscheidet denn jetzt diese Hyalomma-Zecke von anderen Arten, die es bei uns gibt?
Hyalomma zeigt ein ganz anderes Verhalten. Sie ist eine sehr lebhafte Zecke, das heißt, die bewegt ihre Beine sehr, sehr lebhaft und sie jagt auch. Das heißt also, sie gehört zu der Gruppe der Jagdzecken, die aktiv auf den Wirt zulaufen, um dann dort zuzustechen und Blut zu saugen.
Und die anderen Zecken machen es wie im Vergleich? Die lassen sich einfach fallen, glaube ich, oder?
Nee, fallen lässt sich keine Zecke. Ach. Die anderen Zecken, also zum Beispiel unser Holzbock, das ist ja unsere Zeckenart, die in Deutschland am häufigsten vorkommt, ist blind. Das heißt also, sie muss die Wirte auch chemisch wahrnehmen und diese Zeckenart sitzt auf Sträuchern, auf Gräsern und wartet einfach darauf, bis ein Wirt vorbeiläuft und dann lässt sie sich einfach abstreifen.
Also wir merken uns an dieser Stelle, die Hyalomma-Zecke ist eine Jagdzecke,
genau.
Richtig?
Also die Hyalomma kann uns bis zu einer Distanz von 9 bis 10 Metern sehen und kann uns auch verfolgen und läuft deshalb auch sehr schnell und sodass viele, die uns jetzt im letzten Jahr auch Informationen darüber gegeben haben, wo diese Hyalomma-Zecke vorkommt, haben uns immer wieder berichtet, dass diese Zecke eher aussieht wie eine Spinne, weil sie sich so lebhaft bewegt.
Sie sagen jetzt schon die ganze Zeit uns. Was heißt das denn? Also bisher ist ja berichtet worden, dass diese Zecken auf Pferden gefunden worden sind. Aber bedeutet das auch, die haben auch Interesse an Menschen?
Ja, durchaus. Dort, wo sie vorkommen, zum Beispiel in der Türkei, auf dem Balkan bis Irak geht es, dort kennt die Bevölkerung diese Zeckenart und weiß auch, dass die aktiv auf sie zulaufen und dann aktiv sie aufsuchen und natürlich auch Krankheitserreger übertragen, zum Beispiel die Erreger, die das Krim-Kongo-hämorrhagische Fieber hervorrufen. Das ist eine Viruserkrankung, nicht ungefährlich, man kann auch daran sterben, aber ganz wichtig, die Exemplare von Hyalomma, die wir in Deutschland im letzten Jahr gefunden haben, haben diese Viren nicht in sich getragen.
Wie haben Sie das denn eigentlich rausgefunden, dass jetzt diese Zecke offenbar in Deutschland überwintert hat?
Im letzten Jahr sind wir immer davon ausgegangen, dass Zugvögel diese Zecken nach Deutschland eintragen. Und diese Hyalomma-Zecken können sich auf diesen Vögeln entwickeln und lassen sich dann in einem früheren Entwicklungsstadium abfallen, brauchen dann aber noch 4 bis 6 Wochen, bis sie sich zu einer erwachsenen Zecke entwickelt haben. Und diese erwachsene Zecke, die sucht dann große Tiere, also Pferde, Rinder, Schafe und eben halt auch den Menschen. Wenn man das jetzt allerdings zurückrechnet im Jahr 2019, also jetzt, dann kommen wir in eine Zeit hinein, in der Zugvögel noch gar nicht so unterwegs waren und eigentlich auch noch gar nicht die Zecken haben hier eintragen können. Deshalb gehen wir davon aus, dass es sich bei diesen Zecken jetzt um Exemplare handelt, die überwintert haben.
Ausgehend davon, dass sie eben auch uns attraktiv finden, diese Zecken, wie schützt man sich am besten?
Na, im Grunde genommen genauso, wie sie sich eigentlich auch vor dem Holzbock schützen. Also ich meine, diese Zecke ist im Vergleich zum Holzbock sehr groß. Das heißt, sie merken auch, wenn diese Zecke sehr lebhaft auf ihnen herumläuft. Das ist auch so die Erfahrung, die wir jetzt von den Menschen bekommen haben. Das heißt also, sie können diese Zecken sehr gut absuchen. Das ist eigentlich immer gegeben. Also wenn sie draußen waren, irgendwie im Wald waren, gejoggt sind oder auf der Wiese herumgelaufen sind oder in ihrem Garten waren, dann würde man ja in jedem Fall sich nach Zecken absuchen. Und genau das machen sie bei Hyalomma ebenfalls. Oder man kann Socken über die Hosen, helle Kleidung tragen. All das, was man bei dem Holzbock empfiehlt, würde man jetzt auch gegen Hyalomma empfehlen.
Wieder was dazugelernt, ne? Also es gibt Lauerzecken, die können nichts sehen, die lauern euch dann auf. Und es gibt Jagdzecken und zu denen gehört auch Hyalomma. Das ist eine neue Art, die offenbar es ganz gut bei uns findet, überwintert hat. Und was diese Zecke kann, welche Krankheiten sie im Zweifel zwar auch übertragen kann. Das hat uns Ute Mackenstedt erklärt. Sie ist Parasitologin und Zeckenforscherin an der Uni Hohenheim. Wir haben das Gespräch vor der Sendung geführt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es geht voran, ganz langsam, in kleinen Schritten, wenn es darum geht, Kinderarbeit abzuschaffen. Das sagt heute das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF. 152 Millionen Mädchen und Jungen müssen arbeiten, fast die Hälfte unter gefährlichen und ausbeuterischen Bedingungen, die meisten in Afrika und Asien. Auch in Exportprodukten, die wir hier bei uns kaufen können, steckt manchmal Kinderarbeit. Und unser Reporter Pascal Fischer kann uns konkreter sagen, wo ihr drauf achten solltet. Pascal, dann lass uns erstmal gucken, wo steckt denn Kinderarbeit drin?
Ja, nehmen wir mal ein ganz klassisches Lifestyle-Foto auf Instagram mit viel Bling-Bling um den Hals oder Smoothie in der Hand. Da geht's dann schon los, sagt Barbara Küppers von Terre des Hommes, der weltweiten Kinderhilfsorganisation.
Also was so in so einem Smoothie möglicherweise auch drin ist. Es ist möglich, dass wenn da Orangensaft drin ist oder Mangosaft oder solche exotischen Dinge, teilweise auch Apfelsaft, der aus Drittweltländern kommt, dass Kinder zum Beispiel bei der Ernte mitgeholfen haben.
Ja, und auch der Schmuck könnte nicht okay sein. Viel Gold kommt zum Beispiel ja aus Westafrika und in Burkina Faso zum Beispiel. Ja, da graben die Leute so kleine Stollen ganz privat, nicht wirklich abgesichert. Das sind ja keine offiziellen Firmen, dann solche Familien. Und da kriechen dann eben auch Kinder rein.
Also Smoothies, muss ich ganz ehrlich sein, hätte ich auch nicht gedacht. Aber einfach, weil ich gar nicht so weit gedacht hätte, also dass eben bei der Ernte auch Kinder dann mitarbeiten müssen. Okay, was ist mit Klamotten? Das ist wahrscheinlich wirklich problematisch, oder?
Ja, ist es. Früher saßen die Kinder eher in den Nähereien. Das ist jetzt fast verschwunden. Da hat die Politik wirklich Erfolge erzielt. Aber die Kinder sind in der Ernte beschäftigt, sagt Barbara Küppers.
Das ist eine tatsächlich sehr gefährliche Arbeit, weil die Baumwollfelder mit Pestiziden besprüht sind und die Kinder da den ganzen Tag halt durchgehen und Baumwolle pflücken. Und es ist natürlich auch heiß und es gibt keine Pause. Es ist also eine wirklich schädliche Arbeit.
Ja, ähnlich läuft es auch zum Teil bei der Ernte von Kaffeebohnen oder Teeblättern. Auch da kommen Kinder in Kontakt mit solchen Pestiziden.
Gut, jetzt hat nicht jeder von uns einen Pascal Fischer zu Hause, der nachrecherchiert und uns das sagen kann. Also wie weiß ich das denn jetzt direkt, in welchem Produkt konkret Kinderarbeit drinsteckt und in welchem nicht?
Meistens kannst du das gar nicht wirklich wissen. Es gibt nur wenige Siegel, die explizit Kinderarbeit ausschließen. Für Kleidung gibt es da zum Beispiel das GOTS oder Fairtrade von Transfair. Dieses Siegel wiederum auch für Fußbälle, Kosmetik, Korbwaren, Lebensmittel. Es gibt manchmal so Spezialsiegel, ein Sozialsiegel namens Good Weave für handgeknüpfte Teppiche. Und für Spielzeuge gibt es das Siegel Icticare des International Council of Toy Industries.
Also wenn die Siegel drauf wären, wäre es auf jeden Fall schon mal okay, dann wüsste ich, da musste kein Kind mitarbeiten. Was ist, wenn so ein Produkt so ein Siegel nicht hat?
Ja, dann weißt du es eben nicht. Kann alles möglich sein. Das ist ja dann auch bei den meisten Produkten so. Deshalb fordert Terre des Hommes zum Beispiel auch, es soll mehr gesetzlich geregelt werden, damit wir Kunden uns nicht durch diesen Siegeldschungel kämpfen müssen. Es gibt nämlich am Ende ja viele unterschiedliche Siegel einfach, bei denen man nicht weiß, was bedeutet das jetzt genau.
Okay, bei Spielzeugen, Teppichen oder Klamotten gibt es Ausweichprodukte mit diesen Siegeln. Gibt es denn Produkte, bei denen es einfach gar keine Alternative gibt?
Ja, kehren wir nochmal so zurück zu diesem Instagram-Bild als Symbol. Vielleicht geschossen mit einem Smartphone, vielleicht ist da noch ein Laptop zu sehen. Ja, da sind wir schon bei smarten Geräten und Unterhaltungselektronik nämlich. Da habe die Industrie so ein Siegel einfach nicht hingekriegt, sagt zumindest Barbara Küppers. Die Grundelemente würden nämlich oft von Kindern geborgen.
Ja, Coltan ist einer der Grundstoffe, aber zum Teil auch Mica. Das ist ein Glimmermetall, das auch für Autolacke oder für Kosmetik verwendet wird. Und das wird aber auch verwendet für Isolierung in elektronischen Geräten. Also es ist in Föhns, in Rasierern und eben auch in Computern zum Teil.
Ja, und da müssen dann Politik, Wirtschaft und auch regionale Kräfte jeweils zusammenarbeiten. Es ist einfach ein komplexes Thema. Und neben UNICEF hat auch Terre des Hommes heute Vorschläge veröffentlicht, wie Politik, Wirtschaft, Gesellschaft gegen Kinderarmut kämpfen können. Stichworte sind hier dann ordentliches Schulsystem, Schulpflicht und Kinderrechte.
Aber ist Kinderarbeit immer ein Problem? Also ist es immer moralisch verwerflich? Es gibt ja eben auch einfach Familien, da müssen alle anpacken, damit die überhaupt überleben können.
Ja, das stimmt, aber das ist dann meistens sowas wie Viehhüten oder Kleinigkeiten in Städten verkaufen. Terre des Hommes zum Beispiel verurteilt das jetzt nicht an sich. Vor allem, wenn die Kinder zur Schule gehen und eine Chance auf einen Abschluss und ein weiteres Leben haben und eben nicht ausgebeutet werden oder vielleicht sogar versklavt. Aber Barbara Küppers sagt auch, die gefährliche Kinderarbeit, die geschieht halt in unsicheren Goldminen, auf Feldern mit Pestiziden, eben für diese Exportartikel, die wir dann kaufen.
Ja, und im Zweifelsfall auch alle zu Hause haben. Also siehe Handys. Ich meine, wer hat heute kein Handy mehr? Ist eher die Ausnahme. In vielen Produkten steckt Kinderarbeit und es herrscht ein Siegeldschungel. Also es ist nicht immer ganz klar, welches Siegel zertifiziert jetzt wirklich das Produkt als ohne Kinderarbeit hergestellt. Pascal Fischer, unser Reporter, hat euch einen Überblick gegeben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
An sich ist das ja keine schlechte Idee, ne? Also neuwertige Retouren, nicht schreddern, irgendwie sonst nicht zerschrotten, sondern die Sachen, die man zurückschickt und die eben dann nicht mehr verkauft werden können, die werden verschenkt an soziale Einrichtungen zum Beispiel. Den Vorschlag gab es heute von Katrin Göring-Eckardt, wobei, naja, das ist eben kein Vorschlag, ne? Die Fraktionschefin der Grünen würde das am liebsten durchsetzen mit einem Verbot. Und auf Verbote reagieren Menschen generell ja sehr empfindlich. Ist zumindest meine Erfahrung. Wir haben mal genauer hingeguckt. Wie groß ist denn jetzt eigentlich diese Menge an Waren, an Neuwaren, die da tatsächlich vernichtet werden? Und ist so ein Verbot eine gute Idee? Gibt es vielleicht auch eine alternative Lösung? Unsere Reporterin Rebecca Endler hat Antworten auf all diese Fragen.
Sollte mir einmal etwas nicht passen, schicke ich es einfach zurück.
Sticker drauf und ab in die Post. Und das Shirt kommt dann auf den Müll? Nee, das geht doch nicht. Das gehört doch verboten, oder?
Also generell halte ich von dem Vorschlag recht wenig. Mein Name ist Björn Astecker.
Björn Astecker arbeitet am Lehrstuhl für Produktion und Logistik der Universität Bamberg.
Und beschäftige mich seit mehreren Jahren mit dem Thema Retourenmanagement.
Und er findet das Verbot der Verschrottung zu kurz gedacht.
Das klingt erstmal gut, so ein plakativer Aufmacher, weil dieses Thema eben immer größer wird und allgegenwärtig ist.
Man denke allein an die Belastung des Klimas durch diese ganzen zusätzlichen Transporte.
So eine naheliegende Lösung allerdings, wenn man das verbietet, dann gibt es Möglichkeiten, dieses Verbot zu umgehen.
Wer zum Beispiel ein USB-Kabel bei Amazon kauft und dann feststellt, das hat aber einen Wackelkontakt, der füllt online einen Retourenschein aus und dann kann es passieren, dass
Ihnen dann Amazon mitteilt, dass Sie doch bitte die Entsorgung selber vornehmen sollen oder den Artikel behalten können.
Die Kundschaft verschrottet, nicht der Händler. Zack, Verbot umgangen. Björn Astecker und Kolleginnen haben herausgefunden, dass wir hier in Deutschland jedes sechste Paket zurückschicken. Das sind pro Jahr 280 Millionen Pakete und 487 Millionen Artikel. Das sind fast 6 Artikel und mehr als 3 Pakete pro Mensch.
Am meisten zurückkommt Mode, Schuhe und Kleidung. In rauen Maßen, kann man sagen.
Häufigster Grund?
Passt nicht.
Und da sitzt dann jemand und entscheidet, was mit dem Teil passiert?
Ganz genau. Also das Paket wird geöffnet, da sitzt dann eine Person. Diese Person beurteilt den Artikel und diese entscheidet dann, was man damit machen kann.
Und einer, der für einen großen deutschen Online-Versandhandel genau das gemacht hat, ist der
Rudolf. Ja, das ist schön. Ja, Rudi ist gut.
Rudi hat etwas unterschrieben, wonach er keine Auskunft über seine Tätigkeiten von damals geben darf. Deswegen heißt er jetzt so. Er sagt, 70% der bestellten Klamotten und Schuhe kommen wieder zurück.
Und das fand ich schon ziemlich erschreckend.
Also, zurückgeschickte Waren. Was passiert damit?
Die werden wieder im Lager einsortiert und gehen dann wieder in Verkauf, wenn sie wirklich ungetragen sind oder original verpackt.
Das sind etwa 90%. Also 90% von den 70%, die zurückkommen.
Beziehungsweise sonst in die diversen Outlets, die es gibt.
Wenn es nicht mehr ganz neuwertig ist, dann wird es dort als B-Ware verkauft. Außerdem, sagt Rudi, gibt es auch immer wieder besondere Rabattaktionen, wo Retouren dann zu besonders günstigen Konditionen auf den Markt kommen.
Dass Retouren vernichtet werden, das wäre mir neu, aber ich bin jetzt auch kein Fachmann.
Und der Fachmann sagt,
nur ein ganz kleiner Anteil wird dann auch tatsächlich verschrottet. Man kann davon ausgehen, dass das, was verschrottet ist, eher niedrigpreisige Artikel und Ware ist.
Zumindest im Modesektor. Björn Astecker sagt, niemand verschrottet einfach nur so, weil es bequem ist.
Also das tut jedem Händler weh und das ist Geld, was verloren geht. Und dass diese generelle Denkweise, dass der Versandhändler gerne Retouren vernichtet, dass die komplett falsch ist.
Es gibt aber auch Ausnahmen. Das ZDF-Magazin Frontal 21 legte zusammen mit Amazon-Lagermitarbeiterin vor genau einem Jahr die Vernichtung von massenhaft Waren offen.
Jeden Tag habe ich Waren im Wert von ungefähr 23.000 Euro vernichtet.
Grund dafür ist, grob vereinfacht, die Vernichtung ist billiger als die Lagerung und Prüfung der Geräte. Allerdings ging es da hauptsächlich um Elektroartikel. Auch teure Kaffeeautomaten und Waschmaschinen. Aber was, wenn wir jetzt diese große Menge, also diese 280 Millionen Pakete voller passt nicht, reduzieren wollen?
Wenn man allerdings wirklich so diese Hauptmasse an Retouren wegbekommen will, dann ist aus meiner Sicht das Einzige, was man tun kann, dass man aus gesetzlicher Sicht eine Rücksendegebühr verpflichtend erheben lässt.
Übrigens, die kostenlose Retour, die viele Händler anbieten, die ist nämlich gar nicht kostenlos, sondern im Preis mit eingerechnet. Wer viel zurückschickt, der tut das auf Kosten all derjenigen, die alles behalten. Würde der Rückversand kosten, dann würde sich ganz schnell die Menge der Bestellungen reduzieren.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Pascal Fischer, unser Reporter, heute Abend bei mir im Studio. Und ich liebe die Geschichten, die du manchmal mitbringst. Ich glaube, diese hier wird auch sehr schön. Es geht um einen Streit, der schon etwas länger geht und er geht in die nächste Runde. Und zwar geht es um Partys bis tief in die Nacht, Tiere, die nicht schlafen können und Betrunkene, die Tiere und Ordner ziemlich auf Trab halten. Der Londoner Zoo will immer mal wieder gerne nächtliche Partys geben, aber Aktivisten sehen das überhaupt nicht gerne. Und Pascal Fischer kann euch jetzt genauer sagen, worum es geht. Also worum?
Da eigentlich geht es um Fundraising oder um Zoopädagogik für die ganz Großen, die Erwachsenen. Der Londoner Zoo will der Bevölkerung halt die Tiere nahe bringen und lädt gerne ein zur Party. Für mehr als 20 Euro Eintritt, das ist dann immer Freitagabend im Sommer, hat vergangenen Freitag angefangen, läuft im Juni und Juli und hat zum Beispiel 2017 umgerechnet über 1 Million Euro eingebracht.
Wie kommt das bei den Tieren so an, Party?
Ja, eben nicht so gut, wie auch jetzt die New York Times berichtet hat. Wegen der menschlichen Party-Animals natürlich. Ein Mann zum Beispiel hat Bier über ein Tier geschüttet, ein anderer riss sich mal gerade das Hemd vom Leib und wollte ins Pinguinbecken hüpfen. Das zitiert auch eine Petition auf change.org. 140.000 Leute roundabout haben da jetzt schon unterschrieben. PETA Großbritannien, also diese Tierschutzorganisation, kritisiert diese Partys jetzt auch.
Ich muss auch sagen, ich finde es zumindest eine etwas eigenartige Idee. Was sagt der Zoo denn selbst dazu?
Naja, der hat heute mitteilen lassen, er findet das alles ziemlich reißerisch aufgemacht jetzt von der Presse. Die Londoner Behörden hatten Untersuchungen eingeleitet, aber keine Hinweise auf tierisches Unbehagen gefunden. Biologen aber kritisieren das alles so ein bisschen. Diese Musikbeschallung ist ja nun wirklich Stress für die Tiere und die Tiere brauchen auch immer längere Ruhephasen ohne Publikum zwischendurch mal.
Streit um lange Partynächte im Londoner Zoo. Die Partys gehen aber vorerst weiter, ne?
Ja.
Also ist jetzt nicht irgendwie gestoppt oder so. Und wir verabschieden uns mit dem Update für heute Abend, wünschen euch einen schönen Abend und hören uns gerne morgen wieder, wenn ihr mögt. Pascal Fischer und ich wünschen einen schönen Abend.
Und sagen Tschüss.
Sonja Meschkat, mein Name.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.